40.
1365. Das Sigillum Magnum, das große Siegel der Universität Wien. Von Rudolf IV. Haben wir ja nun schon einiges gehört, dass er die Habsburger HerrscherInnen in Österreich durch das Privilegium Maius zu Erzherzögen und Erzherzoginnen gemacht hat, dass er sich geschickt Tirol für seine Familie einverleibt hat und dass er in Rivalität zu seinem Schwiegervater Kaiser Karl IV. Stand, was wohl mit ein Grund für seine eifrige Stiftungstätigkeit gewesen sein dürfte. Karl IV. Hatte in Prag den Veitsdom errichten lassen, Rudolf IV., eben der Stifter, ließ die Kirche zu St. Stephan ausbauen und das gotische Langhaus errichten, an dessen Portal er als Kirchenstifter zusammen mit seiner Ehefrau Katharina, Tochter Karls IV., verewigt wurde. Karl IV. Gründete die Prager Universität und Rudolf IV. Die Uni Wien, die deshalb bis heute Alma Mater Rudolfina Vindobonensis heißt. Die für Universitäten geläufige lateinische Bezeichnung Alma Mater bedeutet so viel wie nährende Mutter und bezieht sich auf die segenspendende Versorgung der Studierenden mit Bildung und Wissen. Die Gründung der Hohen Schule 1365 war für Erzherzog Rudolf sicherlich ein Prestigeobjekt. Die Universität gilt immerhin als die älteste Universität im deutschen Sprachraum, doch dieses Projekt hatte einige Hürden zu überwinden. Abgesehen von der 1348 von Rudolfs Schwiegervater gegründeten Universität Prag, war die noch viel ältere Pariser Sorbonne Vorbild der Alma Mater Rudolfina. Wie die Sorbonne, so sollte auch die Uni Wien in 4 Fakultäten gegliedert sein: Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Artes Liberales, also die 7 freien Künste, Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Doch Papst Urban V. versagte der Universität Wien die Anerkennung einer theologischen Fakultät. Der Grund für diese Entscheidung des Papstes könnte eine Intervention Kaiser Karls IV. Gewesen sein, der die Konkurrenz für seine Prager Hochschule fürchtete. Aber auch die wirtschaftlichen und räumlichen Voraussetzungen reichten 1365 noch nicht aus, um die Uni Wien ihren europäischen Vorbildern gleichzustellen. Dass der Universität ohne theologische Fakultät der Status einer Volluniversität verwehrt blieb, bedeutete einen herben Rückschlag. Ein weiterer war der Tod Rudolfs IV. Noch im Jahr 1365. Rudolf IV. War wohl in vielerlei Hinsicht für Österreich etwas Besonderes und sah sich wohl auch selbst so. Angeblich soll er schon als junger Mann wie ein König aufgetreten sein. Ihm gerecht zu werden ist nicht ganz einfach. Einerseits wegen seiner Persönlichkeit, die doch sehr facettenreich gewesen sein dürfte, andererseits wegen der, trotz seines frühen Todes mit nur 25 Jahren, durchaus erfolgreichen, wenngleich in vielem unvollendeten Politik, die eben unterschiedliche Beurteilungen zulässt. Rudolf IV. War der erste Herzog von Österreich, der auch im Herzogtum Österreich geboren wurde. Man kann davon ausgehen, dass er dieses Stück Land auch im engeren Sinn als seine Heimat betrachtet hat. So wie Karl IV. Die Bedeutung Prags, so wollte Rudolf IV. Die Bedeutung Wiens heben. Im Gegensatz zu manch anderem Herrscher hatte Rudolf insofern Glück, als manche seiner angepeilten Ziele, zum Beispiel die Anerkennung des Privilegiums Maius auf Reichsebene oder die Erhebung Wiens zum Bistum, später durch andere Mitglieder seiner Familie erfolgreich weitergeführt und durchgesetzt werden konnten. Erwähnt werden sollte symptomatisch für Rudolfs außergewöhnliche Persönlichkeit an dieser Stelle vielleicht sein Porträtbild. Es war für einige Jahrzehnte über seinem Grab im Stephansdom aufgehängt und ist jetzt im Dommuseum Wien zu sehen. Perspektivisch weist dieses Werk noch Ungereimtheiten auf. Der Mund ist weit links und die Nase eher im Profil realisiert, wodurch sich ein irritierender Gesamteindruck ergibt. Auch die perspektivische Darstellung des Erzherzogshuts ist nicht ganz geglückt. Dies muss jedoch in zeitlicher Relation gesehen werden, handelt es sich doch um das älteste bekannte abendländische Porträt in Dreiviertelansicht, das demzufolge kein Vorbild hatte. Der Herrscher wird hier zum wahrscheinlich ersten Mal nicht mehr wie im Mittelalter üblich einem kanonischen Typus folgend dargestellt, sondern individualisiert und vermutlich wirklich ziemlich realistisch gezeigt, was etwa an der schmalen Kopfform und dem vorragenden Kinn zu erkennen ist. Das Werk gilt damit als Prototyp der neuzeitlichen Gattung des Porträts und ist in diesem Sinne kunsthistorisch von größter Bedeutung. Gesichert scheint, dass es noch zu Lebzeiten des Herzogs geschaffen wurde, nach neueren Forschungen um 1360. Ins Auge sticht auch die Inschrift an der oberen Rahmenleiste: Rudolfus Archidux Austriae etc. Typisch für Rudolf IV., dass der Erzherzogstitel angeführt wird und das etc. steht für all die weiteren Titel und Besitzungen, für die auf dem Bild offenbar gar nicht genug Platz war. Heute würden wir vielleicht sagen, genau wie für Rudolfs Ego. Nach dem Tod Rudolfs IV. Fühlten sich seine Nachfolger nicht wirklich für die Universität Wien, die Alma Mater Rudolfina Vindobonensis, zuständig. Erst als der neue Papst Urban VI. Im Jahr 1384 die theologische Fakultät doch noch genehmigte, griff Herzog Albrecht III., Bruder und Nachfolger des kinderlosen Rudolfs, tief in die Tasche und stiftete einen Gebäudekomplex gegenüber dem Dominikanerkloster in der heutigen Postgasse im ersten Wiener Gemeindebezirk. Außerdem sicherte Albrecht III. Mittels verbriefter Zuwendungen die Universität wirtschaftlich ab und verfügte, dass sie sich selbst Statuten geben könne, womit die zentrale Grundlage der Universitätsautonomie geschaffen wurde. Aufgrund des kontinuierlichen Studentenzustroms, im 15. Jahrhundert verzeichnete die Universität Wien die höchsten Studentenzahlen im Römisch-Deutschen Reich, wurde das Herzogskolleg in Richtung Wollzeile erweitert und es entstand die Neue Schule in der Bäckerstraße im ersten Bezirk. Im Umfeld siedelten sich Studentenhäuser an. Der Aufschwung endete im 16. Jahrhundert mit der beginnenden Reformation, die der Uni Wien als päpstliche Einrichtung schadete, sowie mit der ersten Türkenbelagerung im Jahr 1529. Seuchen und ein Stadtbrand sowie die wachsende Konkurrenz anderer Universitäten am Beginn der Neuzeit taten ihr Übriges. Kaiser Ferdinand I. reagierte auf den Verfall, indem er, wie für einen Habsburger nicht anders zu erwarten war, auf die katholische Kirche setzte und 1551 dem Jesuitenorden einen Großteil des Lehrbetriebs übertrug. Bis etwa 1650 entstand größtenteils auf dem Gelände der bisherigen Uniräumlichkeiten der heute als Alte Universität bekannte Gebäudekomplex. 1756 folgte unter Maria Theresia mit der Neuen Aula, dem heutigen Sitz der Akademie der Wissenschaften, der nächste Neubau, und unter ihrem Sohn Josef II. Wurde 1784 schließlich das Allgemeine Krankenhaus mit seinen späteren Unikliniken errichtet. Während der Regentschaft dieser beiden Herrschenden verloren die Jesuiten nach und nach ihren Einfluss auf die Universität. Weiteres Zeichen für die neue Ausrichtung der Uni war die Zulassung von Protestanten und Juden. Nach Unruhen rund um das Revolutionsjahr 1848 wurde die Forderung nach Lern- und Lehrfreiheit aufgegriffen und die Uni Wien nach Humboldtschem Vorbild auf der Basis der Verbindung von Forschung und Lehre umorganisiert. 1867 wurde im Staatsgrundgesetz schließlich festgehalten, dass die Wissenschaft und ihre Lehre frei ist. Bis zum Ersten Weltkrieg gewann die Universität Wien stetig an Reputation. Die Wiener Schule galt in vielen Wissenschaftsdisziplinen, allen voran der Medizin, als herausragend. 1873 begann unter Kaiser Franz Josef der Bau des heutigen Hauptgebäudes am Ring. 1897 wurden erstmals Frauen zum Studium zugelassen. In der Zwischenkriegszeit wurde die Uni zum Schauplatz der Auseinandersetzungen zwischen AnhängerInnen des aufkommenden Nationalsozialismus, BefürworterInnen des Ständestaats und SozialistInnen. Wichtigster Neubau dieser Zeit war das Audimax, das Auditorium Maximum, der große Hörsaal der Universität Wien. Nach dem Anschluss 1938 wurden zahlreiche jüdische Lehrende ihrer Ämter enthoben. Viele landeten in Konzentrationslagern, anderen gelang rechtzeitig die Emigration. Im Zweiten Weltkrieg war der Lehrbetrieb stark eingeschränkt. Dazu kamen großflächige Zerstörungen der Unigebäude. Zwar wurden diese bis Anfang der 1950er Jahre wieder instand gesetzt, von den vertriebenen WissenschaftlerInnen kehrten auch wegen fehlender Bemühungen seitens Universität und Politik aber nur wenige zurück. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten stiegen die StudentInnenzahlen wieder stark an. Folge waren weitere Neubauten wie das NIC, das neue Institutsgebäude und das Juridikum im 1. oder das Sportzentrum auf der Schmelz im 15. Bezirk. 1998 eröffnete am Gelände des alten AKH im 9. Bezirk der vor allem den Geisteswissenschaften gewidmete Universitätscampus. Nach einem männlichen von Albrecht I. und einem weiblichen Siegel von Margarete Maultasch haben wir in diesem Track ein universitäres Siegel präsentiert, Ausdruck von Rechtssicherheit und Beglaubigung durch eine Bildungseinrichtung. Das Sigillum Magnum, das große Siegel der Universität Wien, ist vermutlich noch von Herzog Rudolf IV. Beim Goldschmiedemeister Janko von Prag in Auftrag gegeben worden. Es wurde nach dem Muster des Pariser Siegels geschnitten. Das Siegel wird bereits in der Gründungsurkunde der Universität vom 12. März 1365 erwähnt. Die älteste von der Alma Mater Rudolfina Vindobonensis ausgestellte Urkunde vom 6. Juni 1366 trägt bereits seinen Abdruck. Zu sehen ist auf dem Siegel ein lehrender Magister mit seinen Schülern unter einem gotischen Baldachin. Links und rechts die Wappen Wiens und Österreichs, oberhalb die Madonna mit ihrem Kind, umgeben von zwei Engeln.